Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Urs Morf.
Letzten Samstag in der großen Halle des Volkes im Herzen von Peking. Alles aufstehen, tönt der Befehl, der ganze Saal erhebt sich und die Militärkapelle schmettert Chinas Nationalhymne. Dann tritt Ministerpräsident Wen Jiabao ans Rednerpult vor die 3000 Delegierten des Nationalen Volkskongresses. Gute zwei Stunden lang verliest Wen Jiabao den Rechenschaftsbericht seiner Regierung und stellt den 12. Fünfjahresplan vor. Der Fünfjahresplan ist die Blaupause dafür, wie sich in China Wirtschaft und Gesellschaft bis Ende 2015 verändern sollen. Das ist dieses Mal sicher kein Routinegeschäft. Deutlich wird das an einem lapidaren Satz des Regierungschefs, auf den im In- und Ausland viele gespannt gewartet haben.
Wir haben uns für die nächsten 5 Jahre das Ziel gesteckt, dass die Wirtschaft bei deutlicher Steigerung von Qualität und Effizienz um jeweils 7% wachsen soll.
7% Wachstum. Das wäre in westlichen Ländern enorm. In China aber ist das ein scharfes Bremsmanöver. Chinas letzter 5-Jahresplan hatte das Wachstumsziel noch auf 8% festgesetzt. In Wirklichkeit hat Chinas Wirtschaftsleistung natürlich in der vergangenen 5-Jahresperiode um viel mehr, um rund 11% pro Jahr zugelegt. Und vermutlich wird in den kommenden 5 Jahren auch das neue, tiefere Ziel wieder regelmäßig weit überschossen. Trotzdem, dass Chinas Führung das bisherige halsbrecherische Wachstumstempo drosseln will, ist bedeutsam. Und Regierungschef Wen hat triftige Gründe dafür.
Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir immer noch ein ernsthaftes Problem haben, weil die Wirtschaftsentwicklung nicht ausgeglichen, schlecht koordiniert und nicht nachhaltig verläuft. Die Folgen davon, Rohstoffe und Energie werden verschleudert. Es gibt Engpässe bei der Versorgung. Die Umwelt wird geschädigt. Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem Gewicht von Exporten, Investitionen und dem Konsum. Und die sozialen Unterschiede sind enorm geworden.
Das heißt mehr als diese dürren Sätze erahnen lassen. Nach den Folgen des nicht nachhaltigen Wachstums braucht man nicht lange zu suchen. Man findet sie auf der Straße, zum Beispiel. Diese idyllischen Zeiten sind vorbei. So tönte der Pekinger Stoßverkehr vor 20 Jahren. Heute hat die Tonlage geändert und nicht nur die. Das einstige Fahrradparadies ist zu einer Autohölle geworden. Allein in den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Autos in Peking verdoppelt. 5 Millionen Wagen sind hier unterwegs. Das sind heute allein in der Hauptstadt mehr, als es vor 20 Jahren im ganzen Land gab. Chinas Hauptstadt steht kurz vor dem totalen Verkehrsinfarkt. In den letzten Monaten ist es mehrfach zu riesigen Staus gekommen, bei denen der Verkehr an 130 wichtigen Kreuzungen gleichzeitig und während Stunden völlig blockiert war. Alles stand still, nur die Motoren drehten weiter. Die gigantische Automobilisierungswelle gefährdet mittlerweile direkt Mensch und Umwelt. Sobald in Peking kein Wind weht, senken sich Autoabgase und der Rauch aus Kohleheizungen wie eine giftige Glasglocke über die Stadt. Fernsehen und Radio verbreiten dann jeweils alarmierende Meldungen.
Heute früh um 7 herrscht in der ganzen Stadt Smog mit Sichtweiten unter einem Kilometer. In manchen Quartieren ist die Sichtweite auf unter 100 Meter gesunken. Auf den zwei Flughäfen kommt es zu Betriebsunterbrüchen. Auf den Autobahnen ist höchste Vorsicht geboten. Kleinkinder und alte Menschen sollten, wenn möglich, nicht ins Freie gehen. Sport und körperliche Anstrengungen sollte man unterlassen.
Solche Luftverschmutzungsalarme mussten die Behörden der Hauptstadt im Februar an jedem dritten Tag ausrufen. Der rasant wachsende Autoverkehr hat auch städtebaulich radikale Auswirkungen auf China gehabt. In den Augen mancher Ausländer gehören Peking und Shanghai mit ihren zahlreichen futuristischen Bauten und Stadtautobahnnetzen heute zu den modernsten Städten der Welt. In China aber kritisieren immer mehr auch regierungsnahe Experten diese Art von Städtebau. Einer von ihnen ist Professor Jiang Ke-chun, der als Experte für Städtebau und Energiesparprogramme beim Energieforschungsinstitut der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission arbeitet, dem höchsten wirtschaftspolitischen Organ der chinesischen Regierung. Auf die Frage, was denn falsch sei an Chinas modernem Städtebau, packt Professor Jiang den Berichterstatter am Arm, fährt mit ihm vom 15. Stock des Betonklotzes, in dem sich sein Büro befindet, gleich wieder ins Erdgeschoss und führt ihn zu der nächsten Straßenkreuzung.
Hier, sehen Sie, in Peking sind die Straßen jetzt alle extra breit. So breit, dass Kinder und Alte die größte Mühe haben, während nur einer Grünphase der Ampel überhaupt die andere Straßenseite zu erreichen.
In der Tat, Pekings Hauptachse von Ost nach West hat hier 8 Spuren. Die Fahrradstreifen mitgerechnet und auch die Zubringerrampen einer Schnellstraße eine Etage höher auf Betonstelzen sogar 16. Und das hat Folgen, fährt der Professor weiter.
Diese Riesenstraßen sind nicht nur richtungsgetrennt, sondern auch die Spuren der verschiedenen Benutzer. Also Autos, Fahrräder und Fußgänger sind durch Eisengitter voneinander abgetrennt. Oft über mehrere hundert Meter, ohne Durchlass bis zur nächsten großen Kreuzung. Fußgänger, die zu einem Ort direkt auf der anderen Straßenseite wollen, müssen an vielen Stellen Umwege von über einem Kilometer auf sich nehmen.
Zurück in seinem Büro sagt Professor Jiang, er sehe eigentlich ein doppeltes Problem. Peking wurde umgebaut und dabei dem Autoverkehr angepasst, als gäbe es gar keine Velofahrer und Fußgänger. Der Stadt seien so die menschlichen Dimensionen abhanden gekommen. Und weil Peking ja die Hauptstadt ist und als Inbegriff der Modernität chinesischer Ausprägung gilt, hätten zudem hunderte von Städten landesweit sich diese Art von Stadtplanung zum Vorbild genommen.
Die Stadtplanung zu ändern ist nicht so schwierig. Erst muss sich aber die Mentalität der Chinesen ändern. Viele glauben, die steigende Anzahl von Autobesitzern sei der Maßstab für den Anstieg des Wohlstands. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber beim Städtebau darf man darauf Fußgänger und Velofahrer trotzdem nicht vergessen.
In den ganz großen Städten wie Peking und Shanghai komme man nicht darum herum, den Autokauf zu begrenzen, stellt Professor Jiang nüchtern fest. Doch insgesamt könne man den Chinesen den Traum vom eigenen Wagen wohl kaum verbieten.
Ich hoffe, dass durch den 12. Fünfjahresplan möglichst viele der kleineren Städte Chinas dazu gebracht werden können, gute kombinierte Verkehrssysteme einzuführen, mit flächendeckendem Netz von öffentlichem Verkehr und Velofahrspuren. Man muss Anreize dafür schaffen, dass die Leute, auch wenn sie sich ein eigenes Auto kaufen, so wenig wie unbedingt nötig damit herumfahren.
Szenenwechsel. Dingfu Huangchuang am nördlichen Stadtrand von Peking. Vor 10 Jahren noch war das hier ein Bauernweiler. Heute ist Dingfu Huangchuang eine Ansammlung von 6-stöckigen Klötzen aus Fertigbauelementen, eingeklemmt zwischen einem Eisenbahnstrang und 2 Autobahnzubringern. Tagsüber hat die Schneeschmelze die einzige Straße der Siedlung in eine lehmige Matschpiste verwandelt. Sie ist gesäumt von Marktständen, die Haushaltartikel, Unterwäsche, Schuhe und auch Mahlzeiten in Styroporpackungen feilbieten. Jetzt, kurz nach 6 Uhr abends, herrscht hier Hochbetrieb. Am Eingang zur Siedlung spucken Busse im 10-Minuten-Takt Passagiere aus. Es sind durchs Band junge Leute. Die meisten kommen von der Arbeit. Die 23-jährige Tia Ting Ting erklärt in etwas holprigem Englisch, warum sie hier wohnt.
Because the house here is cheap. So it's very dirty and it's noisy here.
Ich wohne hier, weil es billig ist. Obwohl es sehr dreckig und laut ist hier, ich habe gar keine Wahl. Ich kann mir nichts Besseres leisten.
But in order to survive, I must choose to live here.
Die junge Frau erzählt, sie stamme aus der zentralchinesischen Provinz Henan, wo sie mit Englisch als Hauptfach studiert habe, aber wie man ja höre, nicht an einer erstklassigen Universität.
Before I'm a teacher, and I teach children, but I just quit my job.
Ich war Lehrerin und habe Kinder unterrichtet, aber ich habe die Stelle aufgegeben, weil der Lohn extrem tief war und ich nach Peking kommen wollte.
Because his wage is very low. I want to leave Beijing.
Tia erzählt, sie wohne seit 4 Monaten hier mit ihrem Freund in einem 10 Quadratmeter großen Zimmer, das 350 Yuan im Monat koste, umgerechnet 50 Schweizer Franken. Ihr Freund, auch er Uni-Absolvent, habe unterdessen in der Pekinger Innenstadt einen Job als Hilfsverkäufer angenommen. Mit Bus und U-Bahn dauere der Arbeitsweg hin und zurück fast 3 Stunden und er verdiene dabei 1.000 Yuan. Zum Vergleich, ein Bauarbeiter verdient in Peking durchschnittlich 4.000. Tia sagt, obwohl sie gemerkt habe, dass ihr Englischabschluss hier auf dem Arbeitsmarkt alles andere als gefragt sei, weigere sie sich bisher, zu gleich miesen Bedingungen wie ihr Freund arbeiten zu gehen. Doch die Unzufriedenheit und der Anflug von Verzweiflung sind der energischen jungen Frau anzuhören.
I can't do nothing. I just endure. It's unfair.
Ich kann nichts machen. Ich muss das einfach ertragen, aber es ist ungerecht. Ich denke, vielleicht wäre ich besser gar nie zur Uni gegangen und hätte stattdessen früher mit irgendeiner Arbeit begonnen.
I just think maybe I shouldn't go to the university. I should begin to work earlier.
Nicht viel anders geht es dem 28-jährigen Li Hongfei aus der Provinz Shandong und seiner 26-jährigen Frau Ding. Auch sie sind nach dem Studium auf der Suche nach einer besseren Zukunft nach Peking gekommen. Bisher ist nicht viel daraus geworden. Sie arbeiten beide in einer Privatschule, in der die Kinder von begüterten Pekinger Familien Nachhilfestunden nehmen und bekommen dafür je 1.000 Yuan.
Natürlich sind wir als junge Leute überhaupt nicht zufrieden mit diesem Lohn und diesen Lebensbedingungen. Wir können nur hoffen, dass das mit der Zeit besser wird.
Wirklich hoffnungsvoll tönt das nicht. Tia Ting Ting und das Junglehrerpärchen sind keine Einzelfälle. Ähnliche Siedlungen wie Dingfu Huangchuang gibt es Dutzende an der Peripherie von Peking. Die Hauptstädter nennen sie abschätzig Ameisendörfer, weil in ihren kleinen Zimmern nicht nur Pärchen, sondern aus Kostengründen häufig 6 und manchmal noch mehr junge Leute wohnen. Passender wäre es, die Ameisendörfer mit ihren insgesamt weit über 100.000 Einwohnern eine Zeitbombe zu nennen. Fast durchwegs leben hier Absolventen von Provinzuniversitäten. Hinter jeder einzelnen dieser Personen steht immer eine ganze Familie, die jahrelang in die Uni-Ausbildung investiert hat. Wenn ihre Sprösslinge sich nun mit mies bezahlten Hilfsjobs begnügen müssen, werden extrem viele Hoffnungen enttäuscht. Das ist gefährlich. Denn trotz einer mittelmäßigen Ausbildung, ungebildet und dumm sind diese jungen Leute nicht. Und wie die ganze junge Generation können sie ausgezeichnet mit Computern, mit dem Internet und mit Handys umgehen. Wenn die Pekinger Führung in diesen Wochen immer wieder beteuert, das arabische Virus werde nicht auf China übergreifen, zugleich aber die ganze Staatssicherheit gegen mögliche Jasmin-Revolten in Alarmzustand versetzt, dann hat sie wohl nicht zuletzt das akademische Proletariat in den Ameisendörfern im Blick. In seiner Rede von letztem Samstag spricht Regierungschef Wen Jiabao zwar die Ameisendörfer nicht direkt an, die gefährlichen sozialen Unterschiede hingegen sehr wohl.
Wir müssen die Einkommensverteilung schnell besser ausgleichen. Die Löhne der Städte und das Einkommen der Bauern sollten im Durchschnitt pro Jahr genau wie die Wirtschaftsleistung um 7% ansteigen.
Wen fügte an, die Stärkung der Kaufkraft der Unterschicht solle zugleich auch noch das Wirtschaftswachstum weniger von Exportindustrie und Investitionen abhängig machen. Das Wachstum solle sich künftig viel stärker auf den Binnenkonsum abstützen. Zwei Fliegen auf einen Streich will die Regierung also treffen. Eine gute Idee, aber keine leichte Aufgabe. Denn wann immer das Einkommen der Bauern, der Wander- und der Industriearbeiter steigt, legen sie einfach mehr auf die hohe Kante. Die Chinesen haben bis heute eine der höchsten Sparquoten der Welt. Der Grund dafür sind bittere Erfahrungen über Generationen hinweg. Denn mit dem Aufbau von Sozial-, Alters- und Krankenversicherungen hat der Staat erst in den letzten paar Jahren angefangen. Und noch decken diese keineswegs die gesamte Bevölkerung ab. Bevor die Unterschicht mehr konsumieren wird, muss sie von der Tragfähigkeit der neuen sozialen Netze überzeugt werden. Am frühen Morgen vor dem Haupteingang des Fuxingmen-Kinderspitals in Peking. In der klirrenden Kälte warten mehrere Dutzend Personen, darunter Bauer Liu aus der nordchinesischen Provinz Hebei. Leo sagt, er komme schon seit Tagen jeweils noch vor der Morgendämmerung hierher.
Meinen Jungen quälen im Schlaf immer starke Muskelzuckungen. Bei Visiten in unserem örtlichen Krankenhaus waren die Ärzte ratlos, was das sein könnte. Darum bin ich nach Peking gekommen.
Und Bauer Leo nimmt für den Zugang zum Kinderspital viel auf sich.
Für eine Untersuchung durch einen Spezialarzt muss man sich hier voranmelden und von 3 Uhr früh an auf dem Fuhrplatz vor dem Haupteingang anstehen. Die Torwächter des Spitals verteilen dann Nummern an die Wartenden und von 6 Uhr früh an darf man der Reihe nach rein zur Anmeldung. Aber die Spezialisten haben jeden Tag nur eine beschränkte Anzahl Termine frei. Kommt noch dazu, dass die Sicherheitswächter korrupt sind und die Nummern, die zur Anmeldung berechtigen, verkaufen, statt sie der Reihe nach den Wartenden zu verteilen.
Und das ist noch nicht das größte Problem von Bauer Liu.
Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel die Behandlung am Ende kosten wird. Mit Kosten für Medikamente, Pflege und Arztgebühr kann das 10.000 Yen sein, aber genauso gut auch
100.000.
Was für Bauer Liu zählt, ist, dass er die offizielle Anmeldung für die Behandlung bekommt. Denn dann übernehme der Staat den Löwenanteil der Kosten. Wenn nicht, So würde die Krankheit ihres Kindes die Bauernfamilie in tiefe Verschuldung und damit in den Ruin treiben. Das ist der springende Punkt. Solange die Angehörigen der Unterschicht sich vor solchen Notlagen nicht geschützt fühlen, werden sie weiterhin jeden Yuan misstrauisch zweimal umdrehen, bevor sie ihn für Konsumgüter ausgeben. Verkehrsinfarkt, mangelhafte Ausbildung, prekäre Jobs und die schlechte soziale Absicherung – das sind große Probleme, vor denen China heute steht. Eines der akutesten aber sei die gigantische Immobilienblase, sagt Professor Yi Xianrong. Er ist Immobilien- und Finanzmarktexperte an Chinas Akademie für Sozialwissenschaften. In keinem Land der Welt habe es je eine solche Immobilienblase gegeben. Sie sei 10-mal größer als die in den USA. 10-mal größer. In den 70 größten Städten des Landes stehen buchstäblich mehrere hunderttausend Luxuswohnungen und Büros leer, die als reine Spekulationsobjekte gehandelt werden, während gleichzeitig Millionen von Chinesen keinen erschwinglichen Wohnraum finden.
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum würde bedeuten, anstelle von reinen Zuwachszahlen den Anstieg des wirklichen Lebensstandards der Gesamtbevölkerung zum Maßstab zu nehmen. Das ist im Moment schlicht nicht der Fall. Gerade im Immobiliensektor nicht. Wegen der Spekulationsblase der letzten Jahre können sich gegenwärtig 85% der Bevölkerung gar keinen Wohnungskauf mehr leisten.
Der Professor hat die Regierung in Berichten, die diese bestellt hatte, jahrelang immer wieder vor der Entwicklung einer Immobilienblase gewarnt. Doch die hat seine Ratschläge in den Wind geschlagen, aus naheliegenden Gründen.
Alle Beteiligten, die Regierungsbeamten, die das Land verkauft haben, die Baufirmen, die Immobiliengesellschaften, alle haben daran nicht Millionen, nein, Milliarden verdient. Das ist extrem einfach zu durchschauen.
Dass der Blase dank dem neuen Fünfjahresplan die Luft langsam abgelassen werden kann, glaubt Professor Yi nicht. Das habe alles mit Problemen des politischen Systems zu tun und dazu wolle er sich nicht äußern, sagt der Professor, begreiflich, denn er ist ja ein Regierungsangestellter. Kein Blatt vor den Mund nimmt dagegen Chinas Ökonomieveteran Mao Yushu. Er hat in den 1990er Jahren das General Institute of Economics gegründet, den ersten privaten Think Tank für Wirtschaftspolitik in China. Und er ist jetzt 81 und hat in diesem Alter keine Furcht mehr vor den Autoritäten. Professor Mao glaubt nicht an einen Erfolg des neuen Fünfjahresplanes.
Ich finde es sehr schade, dass diese Wuzhong-Quan-Hui nicht die politische Veränderung als Schwerpunkt genommen hat.
Ich finde es äußerst schade, dass im Plan keine politischen Reformen enthalten sind. Zwar weist die chinesische Wirtschaft gegenwärtig tatsächlich enormes Wachstum aus, aber für eine langfristig gesunde Wirtschaftsentwicklung wären politische Reformen eine Vorbedingung.
Das ist ein bisschen schwierig.
Damit hat Professor Mao den Finger auf einen Schlüsselpunkt gelegt. Um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und vorzubeugen, braucht es viel größere Beteiligung der Bevölkerung an den politischen Entscheidungsprozessen. Und ohne solche politische Beteiligung und ohne Meinungs- und Medienfreiheit sind auch die chronischen Übel Korruption und Machtmissbrauch der Beamten auf unterer Regierungsebene nicht auszurotten. Solange die Regierung bezüglich politischer Reformen nicht mehr Mut zeigt, gefährdet sie den Erfolg aller anderen Weichenstellungen, die sie mit dem 12. Fünfjahresplan einleiten will.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.